HR Info. Kulturlust.
Mit Christian Sprenger. New York, London, Berlin, Köln, Hamburg, Stockholm oder Frankfurt. Wie klingen Städte und wie prägen Städte die Musik, die in ihnen entsteht? Sounds of the Cities. In der Kulturlust machen wir einen musikalischen Städtetrip rund um die Welt. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Aus Nashville, Tennessee kommt Country. Die Beatles konnten nur so klingen, wie sie eben klangen, weil sie aus Liverpool kamen. Und im Moment ist Wien schwer angesagt, wenn es um Popmusik geht. Kann man das erklären? Warum kommt aus bestimmten Städten ein bestimmter Sound? Das haben sich auch Philipp Krohn und Ole Löding gefragt. Die beiden haben sich auf den Weg gemacht, um genau das rauszufinden. Sie haben 24 Städte rund um die Welt besucht und Musiker aller Generationen gefragt, warum klingt die Musik in eurer Stadt so, wie sie eben klingt? Ich habe Philipp Krohn, einer der beiden Autoren des Buchs Sound of the Cities, getroffen und wollte von ihm wissen, wie beeinflussen denn jetzt Städte die Musik, die in ihnen entsteht?
Wenn man diese These so, die wir aufstellen, dass Städte für Musik wichtig sind, als erstes hört, dann denkt man vielleicht, oh Gott, die Häuser sollen irgendeine Auswirkung auf die Menschen haben. Und ich glaube, da müssen wir mal bremsen und sagen, also wir glauben jetzt nicht, dass die Wolkenkratzer von New York nun irgendeinen Sound bewirken. Aber es gibt doch eben so einen Charakter von Städten, der eine bestimmte Art von Leuten anzieht. Also New York zum Beispiel ist eine Stadt, in der sehr viele Solomusiker erfolgreich sind, weil man da einfach als charismatischer Typ eine Chance hat, wahrgenommen zu werden. In Chicago zum Beispiel, so ein bisschen das Gegenpol von New York im Norden der Vereinigten Staaten, da ist es ganz anders. Da werden Kollektive eher wahrgenommen und da gibt es eigentlich wenig Leute, die so als Aushängeschilder taugen. Eher Bands oder Projekte, Leute, die mit vielen anderen zusammenspielen. Und wir glauben schon, Ole Löding und ich, die das Buch zusammen geschrieben haben, dass das eine Rolle spielt, was der Charakter einer Stadt ist, was sich da für Leute ansammeln und was dann für Musikkulturen dort entstehen.
Städte wie New York und London, die werden wohl immer wichtige Musik machen. Es gibt aber Städte wie zum Beispiel Wien oder Hamburg, die waren mal für 10 Jahre ganz wichtig. Dann kommt lange nichts Bedeutendes und auf einmal sind sie wieder ganz vorne mit dabei. Ist das schlicht Zufall?
Ja, das ist eine gute Frage. Bei Wien haben wir den Eindruck gehabt, dass es fast ein bisschen mehr als Zufall ist, sondern dass es fast Methode ist. Die Leute sind gar nicht so heiß darauf, irgendwie große Stars zu sein. Dann gab es mal in den 80er Jahren Falco, der wurde dann plötzlich als total subversiver Mensch von den großen Medien gehypt als großer Künstler. Und da waren die Österreicher fast ein bisschen mit überfordert. Oder ein ähnliches Beispiel 10 Jahre später, Kruder und Dorfmeister, die wirklich für den Downbeat also bahnbrechende Veröffentlichungen gemacht haben. Und jetzt schalten wir mal einen Gang zurück. Wir wollen nicht, dass wir irgendwelche Erwartungen erfüllen, sondern wir wollen unsere eigene Musik machen. Dann haben sie sich getrennt, dann hat jeder sein eigenes Projekt gemacht, Tosca und Peace Orchestra, und sind damit eben ganz, ganz eigenständig. Und das funktioniert in einer Stadt wie Wien, in der eben nicht so viel internationale Massenmedien unterwegs sind, in denen nicht so viel Hype entsteht, in denen vielleicht auch die Musikindustrie nicht so eine große Rolle spielt, ganz gut. In Hamburg ist es ein bisschen verblüffend, weil da ja eigentlich ursprünglich sehr viel Industrie mal angesiedelt war. Eigentlich die Hauptstadt der deutschen Musikindustrie. Insofern war es auch, würde ich sagen, in den 60er und 70er Jahren die wichtigste deutsche Stadt für Musik. Und dann funktioniert es oder läuft es tatsächlich in Wellen, die damit zu tun haben, dass manchmal eben auch sich irgendwelche neuen Musikstile irgendwie, dass die zu alt oder zu kommerziell wären, wie die Neue Deutsche Welle beispielsweise.
Hamburg war ja für die Entwicklung der Beatles sehr wichtig, also die Beatles, wenn man das mal kategorisieren möchte, wahrscheinlich die wichtigste Band der Popgeschichte überhaupt. Man sagt, in Hamburg sind sie zu richtigen Musikern geworden. Ist denn diese Energie aus den 60ern auch noch heute in Hamburg zu spüren oder verpufft das dann irgendwann auch?
Also jeder beruft sich auf die Tradition und jeder, den man nach Musik aus Hamburg fragt, wird irgendwann auf die Beatles kommen. Und es ist ja weit mehr als nur die Beatles. Es gab Ray Charles, es gab andere Bands aus Liverpool wie die Searchers oder Gary and the Pacemakers, die dort Daueraufträge hatten, um dort in Clubs zu spielen. Insofern war das in den frühen, mittleren 60er Jahren halt schon eine ganz, ganz wichtige internationale Musikstadt. Aber vor allem als Musikrezeption. Was dann kam, Inga Rumpf, wenn man sich vielleicht mal an sie erinnert, eine der wichtigen deutschen Blues-Sängerinnen, eine Band wie Faust, eine Krautrock-Band, total avantgardistisch, Udo Lindenberg. Das war sehr, sehr weit auseinandergesprengt. Dann gab es eine Punk-Szene, die eben zum Teil sehr rigide war und dem Experiment nicht ganz so zugeneigt wie in Düsseldorf etwa. Und dann die Hamburger Schule. Also das sind tatsächlich Wellen, die da immer wieder stattfinden. Und ich glaube, es wäre deswegen nicht richtig zu sagen, Hamburg ist jetzt die absolute deutsche Vorzeigestadt, weil es eben doch zu oft immer mal wieder Momente gibt, in denen dann auch ganz wenig daherkommt.
Philipp Krohn, Autor des Buchs Sound of the Cities. Bleiben wir noch kurz bei den Beatles und ich frage jetzt mal ein bisschen ketzerisch. Die Beatles haben sich in Liverpool gegründet, in Hamburg sind sie zu richtigen Musikern geworden und ihre berühmten Aufnahmen haben sie in London gemacht. Ist das überhaupt eine Liverpooler Band?
Sehr gute Frage. Ich finde auch eine berechtigte Frage. Also sie haben keine Aufnahmen in Liverpool gemacht. Sie haben teilweise Dinge aus Liverpool reflektiert, wenn man an Songs wie Penny Lane oder Strawberry Fields denkt. Das sind Orte, die in ihrer unmittelbaren Umgebung gewesen sind. Wir glauben, dass für sie eben auch die Einflüsse wichtig gewesen sind, die in Liverpool sehr besonders waren. Eine Hafenstadt, in der ganz viel Musik aus den Vereinigten Staaten einfach mal so in den Handel kam, weil dort die Schiffe angelandet sind und die Musik aus Amerika mitgebracht haben. Deswegen sind sie eben sehr früh schon mit Dingen in Berührung gekommen, die es vielleicht woanders noch nicht gab. Liverpool war in den späten 50ern und frühen 60er Jahren eben da vielleicht schon ein bisschen weiter als andere Städte wie London. Dann aber hat sich das eben so ein bisschen gewandelt und das hat sehr viel damit zu tun, dass eben die Musikindustrie und die Produktionsorte in London sind und dann eben auch die Auftrittsmöglichkeiten, die einfach in dieser Weltstadt unglaublich sind.
Gibt es denn eine Stadt, von der Sie sagen würden, die hat bilderbuchmäßig die Musikszene beeinflusst? Also man fährt in diese Stadt rein und denkt, so wie es hier aussieht, so klingt die Musik oder so wird die Musik hier gemacht, wie diese Stadt funktioniert. Gibt es sowas?
Also ich glaube, Städte, in denen man sehr unmittelbar mit Musik in Berührung kommt, die verraten viel darüber, was die Stadt mit Musik zu tun hat. Wenn ich an Austin denke, vielleicht eine im Moment der interessantesten Musikmetropolen, wo eben ganz viele verschiedene Stile gespielt werden, wo es unglaublich viele Live-Möglichkeiten gibt, nämlich ich glaube mehr als 200 Live-Clubs, an denen fast jeden Abend irgendwie was stattfindet und die Musiker auch ein sehr, sehr hohes Niveau haben, auf dem sie spielen, da merkt man dann schon, wie auch die unmittelbare Berührung mit dem Publikum eben dazu führt, dass die Leute besser werden und dass sie vielleicht auch interessantere Experimente ausprobieren oder auch andere Städte im Süden der Vereinigten Staaten wie New Orleans, in der man eben eine so reichhaltige, lange Tradition hat. Da ist eben eine sehr, sehr unmittelbare Berührung mit der Kultur, die diese Stadt hervorgebracht hat. Mhm.
Philipp Krohn, Sie haben mit Ihrem Co-Autor Ole Löding 24 Städte rund um die Welt besucht. Wie unterschiedlich sind denn die Mentalitäten in diesen Städten oder ist Mentalität eine Legende? Gibt es das vielleicht gar nicht?
Ja, das ist tatsächlich das, wovon wir überzeugt sind, dass es mehr eine Rolle spielt, als man vielleicht denkt. Also wenn in New Orleans die Grundhaltung der Menschen ist, life is short, let's take another drink, dann wirkt sich das auch auf die Musikkultur aus. Dann macht man einfach im Hier und Jetzt, dann spielt man wilde Funkmusik und wilden Dixieland und ist damit zufrieden. Wenn in einer Stadt wie Los Angeles seit jeher so ein Widerspruch ist zwischen dem Dunklen und dem Hellen, zwischen dem Strand und den düsteren Straßen am Sunset Boulevard, wenn da eben gleichzeitig Punk und Hardcore entstehen und dann aber auch so ein ganz, ganz schmeichelhafter Sound wie von den Beach Boys, dann führt das zu Spannungen, die irgendwie sich in der Musik auch widerspiegeln. San Francisco, das sich seit jeher als unkommerzielle Stadt versteht, oder Stockholm, das eine Stadt ist, in der man seit jeher dem Internationalen sehr aufgeschlossen ist und auch für neuen technischen Fortschritt sehr aufgeschlossen ist, dann ist das, führt das dazu, dass die Musik einen bestimmten Klang entwickelt.
24 Städte. Sie können natürlich nicht alle Städte bereisen, in denen Musik gemacht wird, aber eine fehlt natürlich, die Stadt, in der Sie leben. Frankfurt, warum ist Frankfurt nicht im Buch?
Ja, bei Frankfurt haben wir uns tatsächlich auch die Frage gestellt, gehört das vielleicht rein? Und dann kommt man aber ganz schnell darauf, dass Frankfurt eigentlich vor allem einen wichtigen Rang in der Jazzmusik hat, wenn man an zum Beispiel die Brüder Mangelsdorf denkt. Das sind die, die hier wirklich Spuren hinterlassen haben. In der Popmusik gibt es natürlich was wie Techno, Sven Feth, der eine bedeutende Rolle gespielt hat. Aber ich glaube, man kann sagen, dass in Frankfurt nie so richtig Szenen der Popmusik entstanden sind, die über mehrere Jahre eine Bedeutung gehabt hätten. Insofern, es gibt immer wieder interessante, spannende Einzelkünstler. Dass es eben doch vielleicht nicht ausreichend wirklich einen Szenezusammenhalt gibt, wie es ihn etwa in Hamburg oder in Berlin gibt.
Vielen Dank, Philipp Krohn. Sein Buch Sound of the Cities ist bei Rogner und Bernhard erschienen. Wir bleiben hier in der Kulturlust beim Städtesound und kommen zu dem Mann, der dafür gesorgt hat, dass Frankfurt ein Teil der Techno-Geschichte geworden ist. Sven Feth.
Elektriker, Salzer. Elektriker, Salzer. Elektriker, Salzer.
Elektriker Salsa von 1986. Damals hat Feth als DJ im Dorian Gray am Frankfurter Flughafen aufgelegt. Dort hatte ihn einer der Stamm-DJs auf der Tanzfläche angesprochen.
Du wirst lachen, ich habe jetzt vor kurzem angefangen als DJ bei meinen Eltern im Queens Pub in Neu-Isenburg. Und da das um 2 Uhr nachts zumacht, habe ich gesagt, könnte ich morgens um 6 Uhr dann hier Musik machen.
Doch im Dorian Gray hält es den exzentrischen Feth aus der Nähe von Offenbach nicht lange. Ende der 80er steigt er nach einigen Unterbrechungen aus und strandet auf Ibiza.
Sie gehen alle darin auf, sich darzustellen. Und das war auch in Ibiza für mich auch so eine Plattform. Das habe ich auch für mich so erkannt. Be what you want.
Das scheint in Feths Leben der rote Faden zu sein. Als er Ende der 80er das Omen in Frankfurt eröffnet und seine Kokainsucht beendet, weil seine Tochter zur Welt kommt.
Ja, ich bin wirklich dankbar, dass sie da ist. Das war dann der Tag, an dem ich dann für mich entschieden habe, das Zeug nie mehr wieder anzurühren.
Der Sound verändert sich daraufhin. 1993 erscheint Esperanza. Feth ist jetzt mit Ende 20 nicht nur DJ, sondern auch Produzent und Komponist und das sehr erfolgreich. Doch was unterscheidet ihn eigentlich von anderen DJs und warum kann einer wie er die ganze Szene prägen?
Ich finde, dass seine Musik Seele hat. Dann kann man Welten in seiner Musik hören.
Legende. Sven konnte sich schon immer sehr gut selbst inszenieren.
Es ist einfach völlig was anderes als der normale DJ. Man weiß nie, was kommt und jedes Mal eine neue Überraschung.
Ja, weil Sven Feth für mich der Oberguru ist und er es am besten kann. Das ist wie mein Papi eigentlich.
Feth ist auch einer, der bei den Love Parades in Berlin gefeiert wird, wo zum Beispiel im Sommer 2000 mehr als 1 Million Menschen zusammenkommen. Grenzenloses Feiern. Die Drogen Ecstasy und Speed begleiten dabei die Masse. Als Feth 2004 in Frankfurt den Cocoon Club eröffnet, will er das anscheinend hinter sich lassen. Inspiriert vom Buddhismus und ayurvedischen Praktiken.
Das ist für mich so eine sehr spirituelle Angelegenheit heute. Musik zu machen und auch dabei geben zu können, das ist ja ganz wichtig. Ja.
Mittlerweile ist der Club pleite gegangen. Feth legt den Sommer über auf Ibiza auf und tourt weiterhin weltweit durch Clubs. 120 Nächte im Jahr. Ans Aufhören scheint der durchtrainierte und exzentrische Mann mit Glatzebart und Nickelbrille nicht zu denken. Zum Wohle derer, die feiern wollen.
Meine Aufgabe liegt darin, eigentlich die Leute irgendwie musikalisch fliegen zu lassen, aber sie auch wieder safe irgendwie landen zu lassen und sie nicht irgendwie verwirrt irgendwie stehen zu lassen.
Elektrika Salsa is in with me. The new age sound is on the move. I give you now the second groove. Don't have to ask you to get up. You do it on your own. Elektrika Salsa. Salsa, Elektrika, Salsa. Oh.
Elektriker Salsa. Oh, Elektriker Salsa. Yeah. Elektriker Salsa. Yeah.
Welchen Einfluss haben Städte auf den Sound der Musik? Detroit, New York, London oder Berlin? Es sind eigentlich nur die sogenannten westlichen Städte, die die Popmusik geprägt haben. Kein Wunder, als die Popmusik zwischen den 50ern und sagen wir 90er Jahren groß geworden ist, da gab es ja noch den eisernen Vorhang. Auch wenn im Westen Rock'n'Roll, Hippies oder Punks nicht gerade mit offenen Armen empfangen worden sind, ging's zum Beispiel in Moskau ganz anders zur Sache. Vor 30 Jahren ist das Moskauer Rocklaboratorium gegründet worden und das nicht, um die Subkultur zu fördern, sondern um sie besser überwachen zu können.
Ende Oktober 1985 gab es einen ungewöhnlichen Erlass der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Die Gründung eines Rockclubs in Moskau. Der Name Moskauer Rocklaboratorium. Als Gebäude wählte man das Kulturzentrum Gorbunowa aus. Ein großer grauer Betonklotz in einem Park in der Moskauer Innenstadt. Das Ziel war klar, die Szene sollte unter staatliche Kontrolle gebracht werden. Zuvor gab es geheime Konzerte in Arbeiterheimen und Wohnzimmern, zum Beispiel bei Alexander Lipnitsky, dem Bassisten der Band Zvuky Mu. Die dumme Regierung, deren Idiotie unvergleichbar war, hat den KGB auf uns gehetzt. Ich bekam Besuche von Milizionären und vom Staatsanwalt. Ich musste unterschreiben, dass ich keine Musiker mehr bei mir zu Hause aufnehme. Ansonsten würde man mich aus Moskau aussiedeln. Im Rocklaboratorium wurden die Konzerte fortan von den Funktionären der kommunistischen Jugendorganisation Komsomol organisiert und überwacht. Und dennoch war es für die Musikszene eine Erfolgsgeschichte. Viele Gruppen von damals wie Aria, Naiv, Bravo oder Nogusvelo sind heute Stars in Russland. Eine der bekanntesten Bands aus dieser Zeit ist Krematorium. In ihren mutigen Texten ging es um die Stagnation in der Sowjetunion, um eine verlorene junge Generation. Weder mit Wodka noch mit Seife können wir unsere Seelen waschen. Wir leben dafür, dass wir morgen verrecken, singt Krematorium-Frontmann Armen Grigorian. Man muss die Welt manchmal mit Zynismus betrachten, aber mit einem gesunden Maß an Zynismus. Wenn man jemanden persönlich beleidigt, dann wird eine Grenze überschritten. Das haben wir nie gemacht. Erlaubt sind nur Sarkasmus und Ironie. In der Tat war es ein Balanceakt, denn wer im Moskauer Rocklaboratorium spielen wollte, musste seine Texte von einer Kommission genehmigen lassen. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion änderte sich alles. Rockmusiker waren frei, konnten auf Tourneen gehen und auf großen Festivals spielen. Das Rocklaboratorium wurde 1992 geschlossen. Doch auch heute können Musiker immer noch Ärger bekommen. Zum Beispiel mit Anhängern und Gefolgsleuten von Präsident Wladimir Putin. Andrei Makarewitsch, der Sänger der legendären Band Maschina Vremeni, hat diese Erfahrung gemacht. Im vergangenen Jahr bei einer Moskauer Demonstration gegen die Besetzung der Krim. Ich möchte nicht morgen in einem Land aufwachen, das sich im Krieg mit der Ukraine befindet. Was haben unsere Soldaten dort verloren? Das ist mir nicht klar. Makarewitsch wurde nach dieser Aussage bedroht und im Internet beschimpft als Vaterlandsverräter, Judensau und lausiger Wurm. Auch die Sängerin Diana Arbenina hatte Ärger wegen Kritik an Putins Ukraine-Politik. Plötzlich wurden viele ihrer Konzerte in Russland abgesagt. Aktuell ist es wieder etwas ruhiger geworden um Russlands Musikerzunft. Dabei gäbe es mit der Wirtschaftskrise und dem russischen Bombardement in Syrien durchaus Themen.
Und diese Themen gibt's nicht nur in Russland, sondern auch bei uns. Allerdings mischt sich die Popmusik, egal aus welcher Stadt sie kommt, immer weniger in die Politik oder ins sogenannte Zeitgeschehen ein.
HR Info. Kulturlust.
Und wir sind beim Büchercheck angekommen hier in der Kulturlust. Über den Winter heißt der neue Roman von Rolf Lappert. Das ist ein Autor aus der Schweiz. Mit dem Roman Nach Hause schwimmen ist er schon 2008 auf die Shortlist des Deutschen Buchpreis gekommen. Mit Über den Winter hat Lappert es in diesem Jahr wieder auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis geschafft. Und Frank Statzner stellt den Roman jetzt vor.
HR Info. Der Büchercheck.
Was bleibt einem, wenn die Karriere ins Leere läuft, wenn die Beziehungen gescheitert sind, das Alter spürbar wird? Darüber schreibt Rolf Lappert in seinem neuen Roman und lässt seinen Helden schnurstracks in seiner Familie landen, vor der er mal geflohen war.
Worum es geht.
Wie so oft im Leben löst auch in Lapperts Roman das Zusammentreffen verschiedener Ereignisse eine tiefgreifende Veränderung aus. Hier bei dem Künstler Salm. Der kreative, lange international erfolgreiche, aber bindungsunfähige Mann, Ende 40, ist künstlerisch und menschlich am Ende. Irgendwo an einer Mittelmeerküste ist er abgetaucht im Haus seines Managers und Mäzens. Am Strand sammelt er Strandgut von Flüchtlingsbooten für eine neue Installation. Da entdeckt er in einem Boot die Leiche eines kleinen Mädchens. So mit der grausamen Wirklichkeit konfrontiert, kehrt er sich ab von seinem Kunstprojekt. Gleichzeitig trifft ihn die Nachricht vom Tod seiner herzkranken älteren Schwester. Nach Jahren fliegt er erstmals wieder nach Hause, nach Hamburg, besucht seinen alten Vater und seine geliebte jüngere Schwester, trifft seine verhasste Mutter und einen ungeliebten Halbbruder. Bei seinem Hindämmern im schäbigen Hotelzimmer, bei seinen Gängen durch das dunkle und kaltfeuchte Hamburg werden ihm seine künstlerische Sackgasse und seine Einsamkeit bewusst. Vor seinem inneren Auge läuft die Geschichte seiner gescheiterten Familie ab. Positiv nur der Vater und die jüngere Schwester. Am Ende zieht er in die trostlose Wohnung des Vaters im heruntergekommenen Stadtteil Wilhelmsburg ein. Er steigt aus dem Kunstbetrieb aus, kümmert sich um ein paar Menschen, die aus seiner Kindheit übrig geblieben sind, und um ein ausgesetztes Pferd. Und überlegt, wie er dem Vater helfen kann. Zurück also im Schoß der Restfamilie, gereift.
Wie es geschrieben ist.
Der Roman ist eine Familiengeschichte in 6 Kapiteln mit einer klaren Dramaturgie und einem klaren Ziel. Getragen wird diese Dramaturgie von starken Bildern, einem ganz eigenen Erzählton und einem sanften Rhythmus. Das Tempo ist gelassen. Sachlich und unaufgeregt erzählt Lappert, szenisch sehr detailliert, vor allem in den Wahrnehmungen und Handlungen seines Protagonisten. Die Beschreibung der Kälte etwa tut richtig weh. In der Summe entstehen so immer wieder starke Stimmungen der Verunsicherung, Einsamkeit, Melancholie. Die Wirkung dieses Erzählens ist nachhaltig. Zum Beispiel als Salm im Haus seines Vaters eine Greisin besucht, die er seit Jahrzehnten kennt.
Ihr weißes Haar hatte einen leichten Gelbstich, wie er sich auf alte Fotos legte. Sie war nie eine schöne Frau gewesen, nicht einmal hübsch, das hatte Salm schon als Junge entschieden. Aber jetzt, da ihr ehemals respekteinflößender Körper ebenso geschrumpft war wie ihre Kraft und Lebenstüchtigkeit, trat etwas an die Stelle des Verschwundenen, für das Salm nur der Ausdruck Anmut einfiel, das jedoch mehr war und tragischer, nämlich ein allerletztes Aufblühen von Würde, ein sich ausliefern und hingeben, unfreiwillig und widerspenstig und doch gefasst, beinahe demütig.
Wie es gefällt.
Die Wandlung Salms vom irrlichternden Künstler zum empathischen Sohn wirkt ein wenig konstruiert und gefühlig. Und trotzdem funktioniert dieser Roman, weil Lappert für seine Geschichte einen realistischen Erzählstil gefunden hat, der ihn vom Kitschverdacht befreit. Man muss sich nur einlassen auf diese Sprache und diesen Rhythmus und dann ist Über den Winter schon die richtige Lektüre für die kommenden langen Abende.
HR Info, der Büchercheck. Jetzt auch in Ihrer hr-info-Partnerbuchhandlung. Alle Infos auf hr-info-radio.de.
Frank Statzner hat Über den Winter von Rolf Lappert gelesen. Der Roman ist im Hansa Verlag erschienen. Das war's hier in der Kulturlust. Die Sendung können Sie natürlich auch online hören auf unserer Webseite hr-info-radio.de. Mein Name ist Christian Sprenger.